Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. September 2025. Dominik Heusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Abonnieren, ihr ahnet es. Abo, Abo, Abo. Löset jetzt ein Abo nochmal für nebelspalter.ch. Können wir alle Leistungen über vom Nebelspalter und natürlich Bern einfach wird so am besten unterstützt. Der wichtigste politische Podcast von Westeuropa, Kontinentaleuropa,
ja. Universum.
Vielleicht das Universum. Gut, wir sind ja sehr bescheiden. Deshalb fangen wir jetzt an mit einem sehr bescheidenen Vorschlag von der SP, wo neuerdings richtige, ja, muss sagen, eine militärfreundliche Partei geworden ist. Leider nicht, was das Militär in der Schweiz betrifft. Einfach alles Militär im Ausland ist gut, in der Schweiz nicht. Und wo geht's?
Ja, die SP will Schweizer Beteiligung an einer friedenserhaltenden Mission in der Ukraine. Konkret Schweizer Soldaten, wahrscheinlich auch Soldatinnen und diverse, sollen in die Ukraine geschickt werden. Hast du vielleicht gelesen, der Emmanuel Macron hat ja eine internationale Sicherheitstruppe mit 26 teilnehmenden Ländern für die Ukraine wählen und die SP macht da selbstverständlich mit.
Also die SP ist wahrscheinlich die einzige Partei auf dieser Welt, die Emmanuel Macron ernst nimmt. Es gibt keinen lahmeren Präsident auf der Welt als der arme Macron, ein intelligenter Versager. Also der hat ja gar nichts standgebracht in seinem Land. Deshalb muss er jetzt die ganze Zeit so außenpolitische Vorstöße machen, wo niemand ernst nimmt, wo alle sich den Bauch heben von Lachen, weil einfach nichts standkommt. Und dass natürlich die SP, die genauso eine Klonpartei ist, das auch noch bringt, ist lustig. Aber ich finde schon, also meine, ich muss sagen, gleichzeitig, sie haben schon Chuzpen, oder? Also in der Schweiz stimmen sie gegen jedes Rüstungsprogramm, stimmen die seit, glaube ich, 1900, ich weiß nicht, 1968 wahrscheinlich. Unglaublich, ja, nein, 1975, sind wir mal grosszügig. Jedes Rüstungsprogramm, immer dagegen. Nachher auch natürlich Unterstützung von der XOA, Stimmfreigabe, aber das hat man nur noch knapp durchgebracht. Seither ist das eine XOA-Partei. Und ich meine, irgendwie musst du zuerst einmal ehrlich sein und einfach mal sagen, hey, offensichtlich ist Armee etwas Wichtiges auf dieser Welt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch zu uns. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Und ich meine, gut, von Neutralität reden wir jetzt gar nicht, dass das vielleicht auch noch ein kleines Problem könnte sein. Man merkt einfach, die EU ist, das ist der Fetisch von der SP. Und alles, was die EU macht und will, macht auch die SP. Wenn die EU würde jede Umweltvorschrift von der Welt, jede Gewerkschaft, jede Arbeitsvorschrift von der Welt würde aufheben, die SP, Schweiz würde es unterstützen und jubeln. Es ist einfach, EU ist das Evangelium. Das ist ihr Gott. Das ist der Gott.
Ja, das glaube ich auch. Und dann lustig ist noch, Priska Seiler-Graf wird da noch zitiert bei Tamedia. Sie sagt, also ganz wichtig, es werde sich um ein Peacekeeping, nicht um einen Peace-Enforcement-Einsatz handeln. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also sie will uns ja, mit dem will sie uns ja zeigen, dass sie eben trotzdem draus kommt, obwohl sie in der SP ist. Und dann sagt sie noch, die Schweizer Armee profitiere von dem Einsatz. Zitat, der Lerneffekt für die Soldatinnen und Soldaten wäre sicher gross und wertvoll. Ich bin überzeugt, vor allem wenn sie geht, zusammen mit dem Soldat Matthias Meyer und dem Korporal Cedric Wermuth, dann wäre der Lerneffekt sicher gross und wertvoll.
Gut, tun da nicht den falschen Eindruck erwecken. Die Leute sind alle nie in der Armee.
Ja, natürlich nicht.
Nein, weißt du, wir haben noch ein höheres Gefühl, Kopfverdeckelte. Ja. Der Wehrmut sagen Korporal, wobei, übrigens Korporal gibt es nicht mehr, gell? Es sind nur noch Wachmeister, haben wir auch müssen irgendwie
was?
Plötzlich anpassen, gibt es nicht mehr. Hat, glaube ich, soviel ich weiss, natürlich mit der NATO zu tun. Korporal, der gute Schweizer Korporal, gibt es nicht mehr. Er heisst jetzt nur noch Wachmeister. Tut mir leid, ist auch Tragödie. Gehen wir zu einem anderen Thema und das ist jetzt interessant. Heute ist eigentlich der Tag der Wirtschaft. Das ist so eine Leistungsschau vom Economy Suisse, wo sie alle Leute einladen, die wichtig sollen sein oder sind in der Schweizer Wirtschaft. Und natürlich immer, eigentlich ist der Wirtschaftsminister auch dort. Und unser Wirtschaftsminister heisst Guy Parmelin und ist nicht auftaucht, hat müssen plötzlich abreisen. Wohin? Ist ein gutes Zeichen, Dominik.
In die USA. Und zwar wegen der Zölle. Es ist interessant. Er ist also offensichtlich auf dem Weg auf Washington und gemäss 20 Minuten wird er dort ein optimiertes Angebot den Amerikaner unterbreiten. Es ist nicht ganz klar, wem er das unterbreitet, also ob er direkt ins Weiße Haus marschiert, wahrscheinlich begleitet von 2 SP-Soldatinnen oder so. Nein, Spass beiseite. Es ist wirklich interessant und es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig, was jetzt da geht. Es heisst Gespräche auf Ministerebene. Ja, was das genau heisst. Und wir wissen ja auch, die Ministerebene ist eigentlich nicht das Problem, sondern es muss am Schluss halt beim Donald Trump durch und er will persönlich noch etwas rausholen. Wir hoffen, wir drücken Daumen und vielleicht noch für die, die sich jetzt fragen, ja, warum ist Karin Keller-Sutter nicht dabei? Sie ist gemäss Auskunft unabkömmlich.
Genau, wir wissen nicht warum, aber es ist sicher ein guter Entscheid, dass jetzt mal der Pamela geht, dann mal über die anderen schicken. Je nachdem, wobei der Pamela ist schon die ganze Zeit involviert war. Er ist ein bisschen da im Hintergrund ein bisschen versunken, weil er halt auch ein sehr bescheidener Mensch ist. Das zeichnet ihn ja auch aus. Er ist nicht der, der ständig ins Rampenlicht muss. Und es kann gut sein, dass genau das jetzt zur Zeit gar nicht so schlecht ist in Washington, wenn eben wirklich einfach ein Wattländer Weinbauer mit einem sehr angenehmen französischen Akzent auf Washington geht. Da sind wir gespannt. Gut. Wichtig, ich habe es erwähnt, Tag der Wirtschaft, auch ein wichtiger Auftritt vom wichtigsten Banker von der Schweiz, auch aus meiner Sicht einer der besten Banker aller Zeiten von der Schweiz, das ist der Sergio Ermotti. Und er hat was erzählt, Dominik?
Ja, er hat auch über Zoll geredet. Er hat vor allem gesagt, ja, man muss halt verhandeln, man muss weitermachen, man muss es probieren. Es ist schwierig. Er sagt, viele Kunden von der Bank sind betroffen von diesen 39% Zoll. Das ist überhaupt eine schwierige Nachricht. Wir müssen uns auf schwierige Zeiten vorbereiten. Auch, er hat den Finger gehabt und gesagt, auch wenn wir sogar erreichen würden, dass wir noch 15% zurückgehen. Das sind immer noch keine Good News. Und dann hat er natürlich etwas gesagt zu der Bankenregulierung, die nächste Woche auch im Nationalrat Thema ist. Noch nicht das grosse Paket von der Karin Keller-Sutter, aber zum Beispiel ein Vorstoss von Beat Walti, FDP Zürich, der will, dass man jetzt nicht irgendwie, gerade sofort irgendwelche Emotionen durchwinkt oder auch auf dem Verordnungsweg schon bereits Sachen beschließt, wie es der Bundesrat vorhat, sondern er findet, man müsste eine Gesamtschau machen. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Haben wir es auch für das Briefing nochmal genauer angeschaut. Es gibt jetzt einfach in Bern, so die Emotionen im Sinn von, denen müssen wir es jetzt zeigen. Und ich glaube, ich verstehe das ein Stück weit, oder? Aber das müssen wir, wenn schon, müssen wir es der Credit Suisse zeigen und diesen Versager an der Spitze von der Credit Suisse. Ich meine, die UBS hat immerhin das übernommen und es wäre ironisch, wenn wir jetzt die UBS wegen dem bestrafen
würden. Genau, und das ist wirklich, die Ironie ist eben wirklich die Wahrheit, oder? Und das ist auch, finde ich, eine absolute Zumutung. Die UBS hat die CS übernommen. Teilweise durchaus nolens volens. Es ist nicht so, wie das immer irgendwo von Vollidioten gesagt wird in gewissen Medien. Ja, das ist ein Schnäppli gewesen. Ja, das ist ein Schnäppli gewesen. Ja, 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 ja. Nein, es ist auch ein grosses Risiko gewesen. Mhm. Und die UBS ist davon ausgegangen, dass die Eidgenossenschaft das erstens anerkennt und zweitens natürlich auch unterstützt und dann nachher nicht mit unglaublich vielen Regulierungen ausgerechnet der UBS das Leben schwer macht. Nur, wie du richtig sagst, CS, Fehler gemacht hat, das ist das Erste. Und das Zweite, was mich halt so aufregt, ist die birnenweiche Vorstellung, dass du mit Regulierung auch irgendjemand, auch nur ein Problem von der Welt löst. Nein, wir haben nachher mehr Probleme, weil jede Regulierung hat wieder Nebenwirkungen, die niemand daran gedacht hat. Es sind so viele intelligente Leute, haben wir leider nicht in der Schweiz, auch nicht in Amerika, auch nicht in Europa, wo jede Krise voraussehen können. Deshalb muss man das unbedingt unterstützen, was der Beat Walti da zu Recht macht. Verzögern. Und wie es ja Leute gibt, die finden, ich darf Karin Keller-Sutter immer wieder loben, das mache ich gern, weil ich in sehr vielen Fragen wirklich überzeugt bin von ihr. Aber was Bankenregulierung betrifft, nein, bin ich nicht ihrer Meinung, finde ich nicht gut. Sie ist viel, viel zu hart mit der UBS und das führt dazu, dass die UBS, ja, also muss ich ehrlich sagen, schlimmstenfalls einfach nicht mehr in der Schweiz ist, sondern wenn man anders hingeht, ja, oder mehr Interesse hat an einem starken Finanzplatz.
Ja, oder sie muss ja gar nicht weg. Ich meine, wenn sie schwächer wird, wenn sie kleiner wird, dann ist sie ein Übernahmekandidat. Und das wäre dann die Ironie der Geschichte.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Mhm. Oder dass die UBS, dass sie faktisch Credit Suisse übernommen hat, das Problem gelöst hat für die Schweiz. Mhm. Und dann zu Tode reguliert wird, sodass sie dann irgendwie zum Beispiel von der Deutschen Bank geschluckt wird.
Ja, die ist ja lieber Morgan Stanley oder so.
Genau, es gibt nur große. Wir müssen das gar nicht sagen, wer, aber das wäre wirklich Ironie von der Geschichte. Und ich meine, wir brauchen eben in der Schweiz, wir brauchen eine Grossbank, weil wir dann Zugang haben zu viel Geld, zu Investitionen. Und wir brauchen eine Grossbank, die floriert. Weil nur eine Grossbank, die floriert, ist auch eine, die stabil ist und wo das Geld kann eben investieren kann. Ja, also irgendwie die Zusammenhänge die von lauter Emotionalität sind in Bern bei ganz vielen Leuten und eben auch bei der SVP, muss ich sagen, muss man jetzt wirklich mal kritisieren, die Zusammenhänge sind die ganz banal sind, wo ich als Nicht-Ökonom, Nicht-Banker auch mindestens ein bisschen begreife, komplett verloren gegangen.
Absolut. Und was mich eigentlich fast am meisten aufregt, die Aufregung. Das ist eine künstliche Aufregung, die nur herrscht in der Redaktionsstube und im Bundeshaus, in der Wandelhalle von Politikern, die ums Verrecken wollen in den Medien erscheinen und das Gefühl haben, so wird es wieder gewählt. Ich stelle nicht fest, dass in der Bevölkerung irgendwie da eine Stimmung ist, oh, die UBS, die muss man jetzt total regulieren. Nein! Es ist eine gewisse Unzufriedenheit mit der UBS da, wie sie beim Firmenkreditgeschäft zurückzieht, nicht so viel macht, so wie nicht wie CS. CS war sehr, sehr beliebt und anerkannt im Firmenkreditgeschäft. Das ist ein Problem, wo KMU durchaus, das tut mir weh, da muss die UBS auch ein bisschen schauen, aber dass da irgendeiner auf der Straße ist und das Gefühl hat, oh, die UBS geht unter, bitte regulieren die FINMA, komm. Nein, ist nicht
wahr. Also die USO gehen sicher
auf die interessiert das und die USO-Zeitung, Tagi und Blick interessiert.
Wenn sie nicht gerade in der Ukraine stehen, weißt
du? Genau, dann können sie ja mal eine Bank einstellen. Die SP kann ja sowieso alles. Wie wir jetzt wissen, der Roger Nordmann, einer der profiliertesten Sozialdemokraten, die es je gegeben hat, hat einen neuen Job. Er hat sich durchgesetzt in der Privatwirtschaft. Nein. Hört mal, wie so eine normale Karriere verläuft von einem ehemaligen Nationalrat, der nicht Bundesrat geworden ist, der nicht Ständerat geworden ist, der nicht Regierungsrat geworden ist und jetzt einfach noch irgendeinen Job braucht, damit er ein bisschen Geld bekommt. Und was macht denn ein Sozialdemokrat? Er hofft auf einen anderen Sozialdemokrat. Dominik, was ist Geschichte?
Ja, und bei der SP funktioniert das. Er hat ja ein Beratungsbüro aufgetan und er beratet jetzt die SP-Bundesrätin Elisabeth Baumschneider in Gesundheitswesen, Markus. Und ich muss dir wirklich sagen, in all diesen Jahren, also ich bin länger im Bundeshaus als der Roger Nordmann. Es wäre mir wirklich nie, aber gar nie aufgefallen, dass der Roger Nordmann irgendetwas im Gesundheitswesen wirklich jetzt besonders gut begriffen hätte. Er war auch nicht in der SGK, gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er war natürlich Fraktionschef, gewesen, aber es ist wirklich, Gesundheitswesen ist nicht seine Domäne. Seine Domäne ist Energiepolitik. Dort kommt er wirklich draus, zieht völlig die falschen Schlüsse, aber das hat er wirklich, die kennt er auch Zahlen und so weiter. Auch in der Finanzpolitik habe ich ihn ein paar Mal erlebt. Dort ist er sattelfest, aber Gesundheitspolitik überhaupt nicht. Und für das kommt er 1700 Franken am Tag über. Ursprünglich ist die Meldung gekommen bei CH Media. Er kommt insgesamt für 73 Tage Arbeit, 125'000 Franken über, das ist das Kostendach. Und es ist interessant, also er muss ja etwas können, wo die 2'300 Angestellten, die sonst bei der Elisabeth Baumschneider arbeiten, nicht können. Aber niemand weiss was. Sogar bei der SP schüttelt man den Kopf und sagt, es stinkt ein bisschen.
Also ein bisschen stinken, ja. Ich finde, nein, das stinkt wie ein Atomkraftwerk. Und das Atomkraftwerk stinkt
ja nicht.
Nein, das ist doch einfach, Entschuldigung, das ist doch jetzt einfach korrupt. Das ist doch jetzt einfach die klassische Filz, klassische Korruption. Und wenn das ein SVP-Bundesrat gemacht hätte, stellt euch vor, wir hätten eine Arena, wir würden jetzt 3 Wochen lang würde die Sau durch alle Gassen getrieben werden. Nein, es ist doch einfach, es ist zumutig, das geht nicht. Und ich meine eben, Roger Nordmann, die Frau arbeitet, sie ist auch Politikerin. Also, hey, die leben nur vom Staat. Die leben nur vom Staat. Und jetzt leben sie nicht nur, jetzt leben sie einfach noch von den guten Beziehungen, die sie natürlich haben, wie sie irgendeine schon mal miteinander in der Fraktion gehockt sind. Nein, peinlich. Gut, wir gehen noch zum Schluss mit ein paar interessanten Vorstössen, wo man immer wieder sieht, wie lustig, dass er Parlament ist. Aber zuerst noch ein wichtiger Hinweis auf eine Abstimmung. Es geht um die EID. Tönt gut zulassen.
Wenn ich ein Vierabendbier kaufe, zeige ich meine Identitätskarte. Darauf sieht der gegenüber meinen Namen, mein Geburtsdatum, mein Foto, mein Geschlecht und meine Unterschrift. Mit der EID sieht man nur noch, dass ich volljährig bin. Alles andere bleibt Privatsache. Am 28. September stimmen wir über die staatliche EID ab. Sie schützt unsere Daten, ist gratis und zudem freiwillig. Darum braucht es ja die Urne.
Ja, ich habe es erwähnt, mit den ein paar Vorstössen genauer anschauen. Dominik, was gibt es da zu berichten?
Ja, der Bundesrat eben wie immer hat ein paar Sachen abgelehnt. Aber ja, ein Vorstoss von Martin Gandinas. Das ist bald unser Lieblings-Mitte-Nationalrat, wenn der so weitermacht. Männer ohne Schweizer Bürgerrecht mit unbegrenztem Aufenthaltsrecht, das soll es also geben, in der Schweiz sollen verpflichtet werden, Zivilschutz zu leisten. Oder? Er sagt also, ja, also es ging nicht, dass die einfach da sind mit der Niederlassungsbewilligung und nichts beitragen. Oder, und bei der Revision vom Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz soll man das reintun. Und der Bundesrat, ja, er sagt, das sei schwierig und so, ja, und, das können wir nicht richtig machen. Oder, es werde zu einer Diskriminierung von EU-EFTA-Staatsangehörigen gegenüber Schweizer Staatsangehörigen führen. Und da verstehen wir natürlich gar nicht. Das verstehen wir natürlich gar nicht. Und darum Ablehnung.
Also erstens ist ja das sehr interessant, oder? Weil der gleiche Bundesrat ist ja für die Rahmenverträge. Mhm. Und in diesen Rahmenverträgen ist es dann nachher noch viel, viel einfacher. Für einen EU-Ausländer, weil er ist ja Unionsbürger, nach 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz kann er immer bleiben. Und deshalb ist natürlich klar, dass der Bundesrat das ablehnt, weil das ist natürlich voll gegen die Rahmenverträge. Das gäbe sofort Probleme mit der EU und die EU würde sofort Ausgleichsmaßnahmen beschliessen. Am liebsten wahrscheinlich die Horizon wieder sistieren, weil die EU ist ja auf den Geschmack gekommen. Sie wissen jetzt, die Schweizer machen gerade in die Hose. Wenn man sagt, Horizon wird gestrichen, dann könnte ich flächendeckend in die Hose machen in der Schweiz und das wird jetzt sofort machen, wenn jetzt so eine Regelung kommt. Und dann finde ich aber auch noch lustig, es ist eine Frechheit, dass die sagen, das könnte eine Diskriminierung sein von Ausländern gegenüber den Schweizern. Entschuldigung, die meisten europäischen Länder haben keine Wehrpflicht mehr. Die haben keine Wehrpflicht mehr. Es sind Schweizer Männer, die diskriminiert werden gegenüber den EU-Ausländern, weil die EU-Ausländer haben auch in ihrem Heimatland nie müssen Militärdienst leisten, nie müssen in einen RS gehen und so weiter. Es wäre nur recht, wenn sie in unserem Land etwas Ähnliches auch müssen machen wie die Schweizer. Also es ist alles falsch. Aber das sind wieder die lieben Beamten, die lieben linken Beamten, die den Schrott schreiben und der Bundesrat winkt das gnädig durch, weil er nicht zuschaut. Bitte Stäb, tönt mal aufpassen, 5-2. Wobei ich weiss, wegen der Rahmenverträge wäre es genauso rausgekommen, wie der Bundesrat ist, auch in die Rahmenverträge. Ja.
Lustig ist einfach, dass die Mitunterzeichneten, das sind alles EU-Turbos, die da unterschrieben haben. Also die Maya Bali, Nicole Barandun, der Damien Gauthier, Beat Flach sehe ich auf der Liste, der Jürg Grossen hat mit unterschrieben, der Simon Michel hat mit unterschrieben. Und wahrscheinlich würden die, weil jetzt der Bundesrat gesagt hat, dass das sei Diskriminierung, die würden am liebsten ihre Unterschrift tilgen, vermutlich.
Ja, das ist da gar nicht, sich gar nicht überlegt. Aber ich sage euch Nationalrat. Ihr müsst eigentlich gar nicht mehr in den Nationalrat, wenn die Rahmenverträge durch sind. Ihr müsst gar nichts mehr machen, weil ihr könnt nichts mehr beschliessen. Es ist dann alles irgendwie gegen die EU. Also hört doch auf mit eurem Mandat. Gebt das Mandat irgendwelche EU-Ausländer. Die Rumänen gehen auch gerne in unseren Nationalrat oder Bulgaren könnten wir ja wählen. Es ist völlig unnötig, weil die haben gar nichts mehr zu beschliessen in diesem Parlament, wenn wir die Rahmenverträge durchwinken. Wie die Leute, die du erwähnt hast, unbedingt können. Gut, gehen wir zu einem anderen Vorstoss. Den finde ich auch lustig. Geistige Landesverteidigung soll wieder eingeführt werden. Dominik.
Ja, der Lukas Reimann, SVP St. Gallen, er hat eingereicht. Der Bundesrat wird beauftragt, im Parlament ein umfassendes Programm zur Stärkung der geistigen, mit großem G, geistigen Landesverteidigung vorzulegen. Und das ist ganz wichtig. Er erzählt, wie das war, obwohl er ja nicht dabei war, so alt ist er noch nicht, obwohl er fast so lange im Nationalrat ist. Also das müssen wir unbedingt wieder machen. Die Bereitschaft, für sein Land einzustehen, setzt eine Identifikation mit diesem voraus. Man ist stolz auf den Wohlstand, aber nicht auf die Eidgenossenschaft und ihre Werte an sich. Das ist das Problem heutzutage. Und das müsste der Bundesrat wieder machen. Der Bundesrat sieht das anders. Er sagt, er wähle zwar eine Stärkung der Resilienz sowie der Abwehr- und Verteidigungsfähigkeit erreichen. Er tut sich bald mit dem befassen, schreibt er. Aber geistige Landesverteidigung sei ein Konzept von den 30er und 40er Jahren. Es ging jetzt mehr um die Abwehr von Desinformation, Markus. Das ist jetzt der Inhalt von der zukünftigen Resilienz, wo der Ersatz ist für geistige Landesverteidigung.
Und ich weiss jetzt schon, wer der Experte nachher wird sein für Resilienz.
Oh ja!
Urs Bruder, unser Lieblingslinken Beamter im linken Bundeshaus. Der Urs Bruder, ehemaliger WOTS-Journalist, dann ein bisschen SAG. Und jetzt tut er in der Bundeskanzlei alle Leute auf linke Linie bringen. Der wäre wirklich gut für die geistige Landesverteidigung, muss ich sagen. Der macht das schon lange. Vielleicht noch schnell ein historischer Hinweis. Ich meine, die geistige Landesverteidigung wird natürlich wahnsinnig überschätzt. Das ist so ein Lieblings-, ist auch so ein bisschen ein Fetisch von der linken Historiker gewesen, dass man immer so das Gefühl hatte, das ist eine riesige Propaganda-Abteilung gewesen mit einer unglaublichen Wirkung, was so einfach nicht stimmt, sondern die Resilienz, die die Schweiz eben damals bewiesen hat, hätte man gar nicht unbedingt müssen mit einer geistigen Landesverteidigung erwecken, sondern die Schweizer haben dort noch verstanden, was das für ein Land ist, wie sie nämlich zum Beispiel, ein kleines Beispiel, Geschichte gelernt haben in der Schule, die Schweizer Geschichte. Und das lernen ja Kinder nicht mehr. Also ich finde an sich den Antrieb von Lukas Reimann finde ich ja nachvollziehbar, finde ich richtig. Oder eigentlich ist es ein Problem, dass die Schweizer eben nicht mehr so resilient sind, weiss es nicht, aber das muss doch die Schule leisten. Das soll in der Schule gemacht werden und nicht der Bundesrat und nicht die geistige Landesverteidigung, die übrigens eben auch in den 30er Jahren gar nicht funktioniert hat. Es war gar nie so wichtig gewesen. Und vielleicht noch das Letzte, was nämlich immer behauptet wird, der Philipp Etter sei praktisch da der Erfinder gewesen. Auch das ist falsch. Eine sehr gute Dissertation von Thomas Zaug gezeigt hat, das stimmt alles nicht. In der Schweiz geht es auch nicht. In der Schweiz kann man eben nicht top-down den Leuten sagen,
zum Glück.
Denken.
Ja, ich weiss noch, der Urs Bruder könnte ja wie der Nordmann sozusagen beim Bund aufhören zu arbeiten, ein privates Büro aufmachen und er würde es, glaube ich, für 1700 Franken machen pro Tag.
Also da bin ich überzeugt. Ja, er kann das auch. Also, also ich glaube, das ist so gar kein Problem. Oder? Also meine, jeder Bundesbeamte kann ja am Schluss ein Beratungsbüro machen und nachher beratet er die ehemaligen Kollegen zu einem höheren Honorar. Aber das ist okay, das ist einfach normal. Nein, wir sagen es noch einmal, das ist Korruption. Tut mir leid, Roger Nordmann. Das geht nicht. Und ich finde schon, einfach so, eigentlich schon aus ethischen Gründen hätte er nie sollen auf so etwas einsteigen. Ich finde das jetzt zumutend. Gut, das ist es hier, Bern einfach an dem 5. September 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt abonnieren, ist uns ernst. Und zweitens, könnt euch nie entschuldigen, dass ihr nicht einen Job wollt, wie der Roger Nordmann. Das war es. Schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag, gleiche Zeit und gleicher Kanal.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.